ARD.
Umso größer war dann die Überraschung und die Erleichterung, als ich die Tür öffnete und sah, da sitzt jemand ganz normal angeschnallt, noch in seinem Fahrersitz, eine junge Frau, natürlich kopfüber und unter Schock stehend, aber äußerlich unversehrt. Ich vermute, dass sich da so eine Art Luftblase noch gebildet hatte. Ne? Also da, der Wasserstand im Fahrzeug war jetzt nicht so hoch wie außerhalb. Da hätte die Rettung länger gedauert, dann wäre das bestimmt irgendwann relativ schnell kritisch geworden, dass der Kopf der Patientin unter Wasser gewesen wäre.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Wieder zwei Wochen rum. Die Zeit vergeht. Hier sind wir wieder. Hier ist Torben.
Und Theresa, hallöchen.
Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast, alle zwei Wochen in der Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das wisst ihr, aber für den einen oder anderen neuen Hörer oder die neue Hörerin sagen wir das immer ganz gerne. Hier liegen schöne Bonbons auf dem Tisch in blau und gelber Verpackung. Blau und gelb. Theresa war ja neulich in Schweden.
Ja, und Norwegen. Also ja. Wir haben beide Länder quasi abgearbeitet.
Sehr schön. Hast ein bisschen was mitgebracht?
Ja, Karamellbonbons. Die sind super lecker. Die blauen sind auch gefüllt. Ja.
Gefährlich. Ja. Du hast uns aber noch einen Funfact mitgebracht. Ja. Da dachte ich, das müssen wir mal erzählen, weil ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Ne?
Ja, ich saß mit meiner Family am Abendtisch, und also im Restaurant, und auf einmal fuhr da ein KTW bzw. RTW vorbei und da stand die Nummer 113 dran. Und da haben wir uns gefragt, hä, ist das hier anders? Und dann haben wir uns schlau gemacht, und tatsächlich ist das ja in Norwegen so, dass wir das getauscht haben. Die 110 ist für die Feuerwehr und die 112 ist für die Polizei. Und die 113 hat extra den Rettungsdienst. Natürlich, wenn man sich verwählt und jetzt im europäischen Raum die 112 noch im Kopf hat, die anwählt, dann landet man in der Leitstelle und wird dann trotzdem weitergeleitet. Ja.
Irre. Das dürfen wir eigentlich gar nicht vertiefen, dass die Leute, die uns jetzt hören, nicht noch auf dumme Gedanken kommen. Also in Deutschland 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst, 110 für die Polizei. Aber auch da, ich hätte beinahe gesagt, werden sie überall geholfen. Aber wir bleiben schön bei der 112, ne?
Korrekt.
Genau. Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast, will ja freiwilligen Feuerwehrleuten eine Bühne bauen, sie ins Rampenlicht stellen, damit wir auch mal hinter die Kulissen gucken, was eigentlich bei Einsätzen alles so passiert, was man als normalsterblicher Mensch gar nicht mitkriegt. Und da haben wir heute wieder einen Einsatz. Tja, sowas habe ich persönlich noch nicht oft mitgekriegt. Ich denke da immer an einen Film. Wir reden über Wasser und wir reden über ein Auto im Wasser. Und alles Weitere wird uns gleich unser Gast erzählen, nämlich Matthias Witthöft aus der Gemeinde Großenkneten. Moin, Matthias.
Moin, hallo.
Schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Sag erstmal noch so ein paar Worte über dich. Wen haben wir denn hier vor uns eigentlich?
Ja, ich bin Matthias Witthöft, 45 Jahre alt, verheiratet, zwei bezaubernde Töchter, bin jetzt in der Gemeinde Großenkneten in der Ortsfeuerwehr Hundlosen aktiv seit knapp 10 Jahren, kümmere mich in der Gemeinde Großenkneten auch um die Pressearbeit und habe vor 6 Jahren einen spannenden Einsatz erlebt dort.
Ja, und bevor wir zu diesem Einsatz kommen, immer schon Hundlosen? Nee, ne? Da war vorher noch eine andere Feuerwehrkarriere.
Genau, ich bin mit 11 Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten, in Hanstedt in der Nordheide, dort bin ich aufgewachsen, war dann da auch ein paar Jahre in der Feuerwehr, bevor ich nach, also in der aktiven Feuerwehr später, bevor ich nach Lüneburg gezogen bin, wo ich mich ungefähr 7 Jahre aufgehalten habe, und dort war ich dann auch in der Feuerwehr natürlich tätig und auch in der Tauchergruppe in der örtlichen.
Und das wird noch eine Rolle spielen. Jugendfeuerwehr, ne? Mal ganz kurz, der Schwenk noch. Das ist tatsächlich so, wir haben immer mehr Gäste hier, Feuerwehrleute, die tatsächlich in der Jugendfeuerwehr angefangen haben. Ne? Das ist so, jetzt wächst das hoch und die Leute übernehmen Verantwortung, ne?
Ich wäre auch, glaube ich, sonst nicht so leicht bei der Feuerwehr gelandet, obwohl mich das Thema grundsätzlich auch von der technischen Seite immer interessiert hat. Aber das war tatsächlich ein Nachbar, der die Jugendfeuerwehr geleitet hat, der meine Eltern angesprochen hat, Mensch, möchte euer Sohn denn nicht auch mal mitmachen? Und so rutscht man da rein, lernt das von der Pike auf kennen und kommt dann da in vielen Fällen nicht mehr von weg.
Und nun sitzt er hier, Jahre später, mit einem Einsatz, der sich gewaschen hat. Wir reden über den 15. April 2019.
Es ist Montagnachmittag. Matthias ist Servicetechniker für automatisierte Stallentmistung. In seinem Job ist er viel in Niedersachsen unterwegs.
Doch an diesem Tag ist er schon etwas früher zu Hause. Gegen 14.30 Uhr steht er mit dem Firmenwagen in der Einfahrt und sortiert Ersatzteile, als die Sirene zu heulen beginnt und sein Meldeempfänger piept.
Dann natürlich schlagartig geht der Adrenalinpegel hoch. Das wird jeder bestätigen können, der in Hilfsorganisationen aktiv ist. Und dann war auf der Handy-App gleich zu lesen das Einsatzstichwort VU, also Verkehrsunfall, Kratt gegen PKW, PKW im Wasser, unbekannt, ob sich noch Personen darin befinden. Und ja, das war für mich gleich neben allen anderen Alarmierungen, wo man vielleicht irgendwie eine Hecke brennt oder einen Rauchmelder piept, das war was Besonderes. Da habe ich gleich gemerkt, okay, das muss schnell gehen. Mir schossen gleich jede Menge Gedanken durch den Kopf. Das war irgendwie eine besondere Alarmierung.
Matthias wirft die Autotüren zu und macht sich auf den Weg zum Feuerwehrhaus. Als einer der Ersten trifft er dort ein. Weil es erst früher Nachmittag ist, sind noch nicht viele berufstätige Kameraden vor Ort.
Wir sind dann auch nach kurzer Zeit mit einem Einsatzfahrzeug ausgerückt. Das war dann aber auch erstmal alles. Also bis die nächsten Kräfte danach kamen von unserer Wehr, hat es, glaube ich, noch einen Augenblick gedauert.
Mit welchem Fahrzeug seid ihr los? Wart ihr voll besetzt?
Ja, wir waren voll besetzt und wir sind laut Ausrückeordnung mit unserem Tankmischfahrzeug ausgerückt, was auch eine Beladung für technische Rettung, also sprich irgendwie Säge oder Werkzeuge an Bord hatte. Und ja, das war das Fahrzeug, was genutzt werden musste.
Als das Einsatzstichwort kam, da hast du eben gesagt, da war dir klar, das wird irgendwie ein besonderer Einsatz. Warum?
Ja, diese Meldung, Auto im Wasser und unklar, ob noch Personen im Fahrzeug, da schossen mir gleich so viele Gedanken durch den Kopf. Ich war auch in meiner Jugend bei der DLRG aktiv und immer eine Wasserratte und eben auch in der Tauchergruppe. Und da wusste ich einfach und kannte das aus eigenem Erleben, dass wenn man im Wasser sich befindet, ohne Sauerstoff, da das ganz schnell knapp wird. Und man auch möglicherweise die Orientierung verloren hat schon, wenn man da kopfüber im Wasser liegt. Mir war sofort die Brisanz der Situation bewusst. Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Mir schossen so viele Gedanken und Bilder durch den Kopf, dass ich fühlte mich an vieles erinnert, einfach, was ich schon erlebt habe. Bei einem Einsatz Notfall Tür verschlossen, da würde man ja vielleicht noch mal einigermaßen geordnet zum Feuerwehrhaus fahren, aber da habe ich auch wirklich dann zugesehen, dass ich schnell dahin komme, also unter Beachtung natürlich der Verkehrsvorschriften, aber ich habe mich sofort auf den Weg gemacht und war sehr schnell am Einsatz, also am Gerätehaus.
Und auf dem ersten Fahrzeug. Auf dem Weg zum Unfallort teilt der Gruppenführer die Kameraden schon ein. Die einen werden sich um den verunglückten Rollerfahrer kümmern, die anderen um die Wasserrettung.
Wobei ich dann gleich von mir aus geäußert habe, ich kümmere mich um die Wasserrettung, weil, wie gesagt, ich mich da besonders angesprochen gefühlt habe. Ja, und dann kamen wir an der Einsatzstelle an und ich bin dann rechts ausgestiegen, direkt neben dem Fluss, neben der Uferböschung und konnte auf der gegenüberliegenden Seite den Motorradfahrer gar nicht sehen, der dort verunfallt lag, um den sich, wie gesagt, die anderen gekümmert haben. Ich habe dann sofort das Auto im Wasser gesehen, auf dem Dach liegend, mit der Front in Richtung flussaufwärts, also entgegen der Flussrichtung. Und es war schon zu erkennen, dass man die Beifahrertür nicht aufmachen konnte, weil das dann gegen die Schräge der Böschung geschlagen hätte. Und es lag eben, was die Dramatik etwas verschärfte, also die Seitenfenster waren unter Wasser, die waren nicht mehr über der Wasseroberfläche.
Das heißt, das war mit Rädern nach oben eigentlich, oder?
Genau.
Ja. Das heißt, bis wo steht das Wasser?
Wie gesagt, die Seitenfenster waren nicht mehr zu sehen und die Frontscheibe war gesplittert und war noch zu erkennen. Man sah auch, dass da ein Airbag ausgelöst hatte mindestens, aber man konnte nicht ins Innere schauen durch die Versplitterung. Ich würde sagen, an der Front lag das Fahrzeug etwas weiter nach oben, darum war die Frontscheibe noch über Wasser, die Seitenscheiben unter Wasser. Also zwei Drittel ungefähr waren unter Wasser. Da war mir eigentlich relativ klar, also einmal, dass es jetzt schnell gehen muss, wenn man da noch jemanden lebend rausholen möchte. Und zum anderen habe ich das stark angezweifelt, dass da noch jemand so unversehrt drin sitzt. Es war jetzt keine Deformation an dem Fahrzeug zu erkennen von außen, aber aufgrund der Lage und des Wasserstandes dachte ich, okay, das ist bestimmt eine bewusstlose, wenn nicht sogar schlimmer Person da drin. Ja.
Die konntest du aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen.
Nein, also es hätte auch ein voll besetztes Fahrzeug mit 5 Personen sein können. Das war nicht ersichtlich. Nein, gar nicht. Während wir dann ausstiegen, kam dann auch gleich ein Angler, der wohl da am Ufer stand und geangelt hat, zu uns, zu unserem Gruppenführer und sagte, hier, beeilt euch, da ist noch jemand im Fahrzeug, weil der hatte eben gesehen, dass da keiner ausgestiegen war und stand auch unter Schock und hatte selber gar nicht helfen können. Und dann habe ich auch gleich angefangen, mich zu entkleiden, weil ich mich so ein bisschen in den Vordergrund gestellt habe und gesagt habe, ich gehe da ins Wasser, weil ich mich dafür in der Lage gesehen habe.
Weil du unter anderem auch Feuerwehrtaucher bist, ne? Und deswegen dann auch Rettungstaucher und mit allem drum und dran.
Genau, das lag schon ein paar Jahre zurück, diese Ausbildung, aber man hat eben das theoretische Wissen und ich bin ein guter Schwimmer, ich fühle mich sicher im Wasser, da war das kein Problem für mich. Die Gedanken waren dann kurz, ja, wenn man abgetrieben wird, der Fluss ist an der Stelle nicht besonders groß und reißend, das sind so 10, 15 Meter Breite, aber man kann ja trotzdem mal in eine Strömung geraten, da hätte ich mir aber keine Gedanken gemacht, hätte ich mich treiben lassen, wäre an Land wieder gegangen. Also ich hatte da keine Angst vor dem Element Wasser.
Doch es ist frisch an diesem Apriltag. Die Temperatur kaum mehr als 10 Grad und auch das Wasser der Hunte ist alles andere als angenehm warm.
Aber das fand ich auch selber interessant, habe ich in dem Augenblick gar nicht wahrgenommen oder hat auch bei der Abwägung keine Rolle gespielt. Wenn ich überlege, wenn ich jetzt am Baggersee ins Wasser steige und mich erstmal langsam abkühle, das war da nicht so die Überwindung. Also ich bin einfach ins Wasser gegangen dann, nachdem ich mich entkleidet hatte.
Wie lange überlebt man in kaltem Wasser ohne Sauerstoff? Eine Minute? Zwei?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und darum war auch diese Eile geboten. Ich habe mal so geschätzt, wir hatten ja eine gewisse Zeit der Anfahrt. Die Alarmierung war wahrscheinlich sehr zeitnah erfolgt, weil sie, ich denke mal, durch den Angler erfolgte, der ja eben direkt bei dem Unfall dabei war. Aber ich hatte mal so geschätzt, so 5 Minuten mögen ja schon vergangen sein. Und wenn diese Person oder mehrere seit 5 Minuten unter Wasser ohne Atmung, dann wird es irgendwann schon kritisch. Also man hätte es bestimmt noch vielleicht reanimieren können dann. Aber das waren so Sachen, über die ich mir auch Gedanken gemacht habe.
Gibt es eine Feuerwehrdienstvorschrift, die sagt, du kommst zu so einem Unfall und dann ausziehen bis auf den Schlüpper und rein? Oder gibt es einen Taucheranzug? Also weil du hast ja eben gesagt, war mir klar, ich ziehe mich aus und gehe da rein. Gibt es ein Schema F, ein Lehrbuch, wie ich bei solchen Einsätzen vorgehe?
Das wird sicherlich irgendwo in der Feuerwehrdienstvorschrift festgehalten sein. Mir ist es jetzt so nicht bekannt. Wir haben zum Beispiel auf unserem Tanklöschfahrzeug auch einen Überlebensanzug für Eisrettung oder so. Den hätte man sicherlich anziehen können, aber es musste ja schnell gehen. Und wie ich schon sagte, ich fühle mich wohl im Wasser. Auch bei 8 Grad habe ich jetzt keine große Hürde gesehen. Es musste ja schnell gehen. Ich habe mich entkleidet, weil Kleidung zieht dich natürlich im Wasser immer wieder nach unten. Habe dann noch überlegt, ob ich die Einsatzstiefel anlasse, weil die ja beim Schwimmen stören würden. Beschloss dann aber, dass das erstmal sekundär ist, dass der Schutz, mein Schutz ja dann auch irgendwie nicht ganz unwichtig ist, wenn da vielleicht Metallteile unter Wasser sind oder Glasscherben und habe die Stiefel angelassen. Hab mich dann noch zum Schutz, zur Eigensicherung von einem Kameraden einbinden lassen mit einer Sicherheitsleine. Der hat dann diesen Brustbund bei mir angelegt und hat mich dann auch vom Ufer aus gesichert mit einer Leine.
Und dann bist du vorgegangen oder vorgeschwommen, kann man ja hier schon sagen, mit den Einsatzstiefeln.
Was hast du noch an? Unterhose schwer. Oder was?
Unterhose, T-Shirt und Einsatzstiefel. Ein Bild für die Götter.
Okay, weg von dem Bild, aber es ist auch super anstrengend, ne? Also klar, zum Schutze der Füße mit Stahlkappe und was da, ne, wenn du zu dem Auto hinkommst, aber das ist doch schwierig voranzukommen. Aber gut, du sagst, du bist eine Wasserratte, du bist wahrscheinlich das auch gewohnt und geübt dann letztendlich. Ne?
Ich kannte von der DLRG-Ausbildung Kleiderschwimmen und so, ne? Da hat man mal Sachen ausprobiert. Ich glaube, mit Stiefeln war ich jetzt noch nicht im Wasser, aber das war tatsächlich gar nicht so das große Hindernis. Also ich musste ja auch nicht zu dem Fahrzeug hinschwimmen. Ich musste eben durch das hüfttiefe Wasser durchwarten und um das Fahrzeug rumgehen, um dann an die Fahrzeugtür zu gelangen.
Du gehst also ran ans Auto, kannst die Tür aufmachen?
Genau, ich bin dann eben in die Flussmitte gegangen, um von der Seite dann an die Fahrertür gelangen zu können. Hab erstmal noch versucht, ich bin untergetaucht, was rückblickend etwas lächerlich ist, weil das hat natürlich keinen Erfolg gezeigt. Ich dachte, ich könnte vielleicht durch das Seitenfenster erkennen, ob da jemand hinter ist. Es war nur einfach sehr kalt am Kopf und dann bin ich wieder aufgetaucht.
Und nur eine Brühe wahrscheinlich, braune Brühe, siehst nichts.
Ja, ne? Und man sieht ja auch ohne eine Taucherbrille unter Wasser sehr diffus, also durch eine Glasscheibe dann noch durch, das war eine blöde Idee. Ja, und dann bin ich an die Tür rangegangen, habe versucht, die zu öffnen. Blöderweise eben genau gegen die Strömung des Flusses, weil die dagegen gearbeitet hat. Und das hat dann ein Kamerad beobachtet, der am Ufer stand. Und der hat sich dann auf das Fahrzeug begeben, auf den Unterboden, hat sich da hingesetzt an die Tür und hat dann mit seinen Beinen die Tür noch weiter mit aufgedrückt. Und so konnten wir dann beide zusammen diese Tür öffnen.
Die Tür ist offen. Matthias stellt sich auf das Schlimmste ein. Wie viele Personen sind in dem Auto? Sind sie eingeklemmt, bewusstlos? Leben sie überhaupt noch?
Umso größer war dann die Überraschung und die Erleichterung, als ich die Tür öffnete und sah, da sitzt jemand ganz normal angeschnallt, noch in seinem Fahrersitz, eine junge Frau, natürlich kopfüber und unter Schock stehend, aber äußerlich unversehrt.
Und der Kopf unter Wasser?
Nein, der Kopf über Wasser. Sie hat sich den Kopf sehr stark zur Seite geneigt. Und ich vermute, dass sich da so eine Art Luftblase noch gebildet hatte. Ne? Also der Wasserstand im Fahrzeug war jetzt nicht so hoch wie außerhalb. stieg dann aber auch an, nicht zuletzt durch die geöffnete Fahrertür. Und also meine persönliche Vermutung wäre gewesen, hätten wir länger gebraucht oder hätte die Rettung einfach länger gedauert, dann wäre das bestimmt irgendwann relativ schnell kritisch geworden, dass der Kopf der Patientin unter Wasser gewesen wäre.
Dann wäre das vollgelaufen, das Auto, und dann wäre es wirklich um Leben und Tod gegangen, sozusagen.
Genau. Ne? Wie gesagt, ich vermute, dass die Dame unter Schock stand und augenscheinlich, sie saß ja noch angeschnallt in dem Fahrzeug. Ich denke mal, sie wäre da sitzen geblieben und dann wäre das nicht so glimpflich ausgegangen.
Gesagt hat sie nichts oder war sie ansprechbar oder wie war das?
Nein, also ich habe sie dann angesprochen, so lehrbuchartig, bleiben Sie ruhig, wir helfen Ihnen, Sie brauchen keine Angst haben, ich hole Sie jetzt hier raus, aber da kam keine Antwort. Also ich kann mich dann auch jetzt nicht an ihre Mimik oder so erinnern, aber sie hat nicht geantwortet.
War aber bei Bewusstsein dann.
Also genau, ich habe einfach gesehen, dass sie eine Augenreaktion gezeigt hat, sie hat mich angeguckt und ja.
Konnte sie sich sonst noch bewegen irgendwie? Also hätte sie sich selber abschneiden können?
Das habe ich nicht gefragt und das habe ich auch nicht. Es ging ja, musste schnell gehen in meinen Augen. Also ich habe dann sofort zu einem Kameraden gesagt, ich brauche einen Gurtschneider, habe mir ein Messer geben lassen, habe den Rückhaltegurt gelöst, durchgeschnitten. Ich wollte sie da schnell rausholen, ne, weil das jetzt nicht so aussah, als müsste man da erstmal oder könnte man erstmal in Ruhe die Lage erkunden.
Du warst dann quasi alleine, dann hattest du den Gurtschneider und gleichzeitig aber auch die Hand drunter, weil sie war ja über Kopf. Also sie würde ja dann quasi runterfallen.
So lernt man das ja auch bei zum Beispiel Überschlagsimulatoren der Polizei, dass man dann sich selber abstützen muss, weil man dann ja, wenn man den Gurt löst, sonst eben nach unten fällt, logischerweise. Oder als Retter, dass man dann die Person so ein bisschen abstützt, dass man mit seinem Oberkörper da untergeht und so einen Puffer bildet. Aber das war da nicht notwendig. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht genau daran erinnern, wie ich das gemacht habe. Aber aufgrund des Wasserstandes, ich vermute mal, sie ist dann einfach ins Wasser gerutscht. Ich habe sie dann mit diesem klassischen Rautec-Griff, den man bei Erste-Hilfe-Lehrgängen lernt, habe ich sie gepackt und rausgezogen, auch dann richtig weit raus aus dem Fahrzeug durch den Fluss. Habe dann nochmal versucht, mit ihr zu reden, aber wie gesagt, da kam keine Antwort und bin dann mit ihr zum Ufer gegangen, wo dann die Kameraden sie übernommen haben und dann an den Rettungsdienst übergeben haben.
Aber das stelle ich mir auch schwierig vor. Du ziehst sie raus, bist immer noch alleine die ganze Zeit. Dein Kamerad von oben konnte ja nicht unterstützen oder Nein. Hat er irgendwie unterstützend gewirkt beim Rückweg? Nee, also Nein. Du hast deinen Rettungsbund, hast sie im Rautec-Griff und dann bist du langsam zurückgegangen. Wie viel Zeit ist da verstrichen? Weißt du es ungefähr? War das?
Also ich würde sagen, diese ganze Rettung vom Ankommen über das Auskleiden, bis die Dame gerettet war, das war wahrscheinlich eine Minute, zwei. Ja. Also es ging sehr schnell alles. So zumindest kam es mir so vor, subjektiv. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war eine 26-jährige Fahrerin, normale Statur, keinerlei äußerliche Verletzungen. Auf innere Verletzungen, Brüche habe ich in dem Augenblick auch keine Rücksicht genommen, weil ich hätte eh keine andere Möglichkeit gehabt, sie da draus zu retten und es musste schnell gehen. Im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, dass sie eine schwere Unterkühlung hatte, also lag ich da schon richtig mit der Einschätzung, dass das schnell gehen muss.
Dann ziehst du sie raus aus dem Wasser, Böschung hoch und da ist hoffentlich jetzt ein Rettungswagen, oder? War der schon da?
Der war da, mit uns zusammen alarmiert war noch die Nachbarfeuerwehr Sandhatten, die über einen Rüstwagen verfügt und zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug. Und die Polizei war natürlich auch schon da. Die waren dann inzwischen alle vor Ort und haben sie übernommen.
Das heißt, ihr konntet sie übergeben und damit war für euch der Einsatz beendet, richtig?
Also für mich insbesondere war der Einsatz an der Stelle dann beendet. Dann spürte ich dann auch irgendwann die Kälte so langsam. Ich stand da pudelnass mit meinen Klamotten, wusste auch erstmal so gar nicht, wohin mit mir, weil wie gesagt, die anderen waren noch mit anderen Tätigkeiten beschäftigt. Und der Rüstwagen aus der Nachbarfeuerwehr hat dann mit der Seilwinde das Fahrzeug gesichert und auch so ein bisschen die Böschung hinaufgezogen. Genau, und dann nach einigen Minuten hat mich dann ein Kamerad angesprochen und gesagt, komm, ich fahr dich mal nach Hause. Hat mich nach Hause gebracht, ich habe warm geduscht. Und wie gesagt, die Kameraden waren, was ich ja alles gar nicht mitbekommen hatte, in dem Augenblick noch mit der Reanimation des Rollerfahrers beschäftigt, mit der versuchten Reanimation, die leider nicht glücklich verlaufen ist. Der Herr war wahrscheinlich sofort bei dem Zusammenstoß verstorben. Da habe ich nichts von mitbekommen, aber insofern, die Straße war ja noch gesperrt, da musste noch aufgeräumt werden. Die anderen Kameraden waren noch eingebunden.
Was denkst du nach so einem Einsatz? Ich denke manchmal, was für Zufälle oder Schicksale es doch gibt. Stell dir mal vor, du wärst an dem Tag noch draußen auf Arbeit gewesen. Ja. Also, oder du wärst kein Feuerwehrtaucher gewesen, hättest überhaupt keine Ahnung, wie man ins Wasser geht. Da wären ja überall möglicherweise 2-3 Minuten verloren gegangen. Oder du wärst gar nicht da gewesen. Wie viel Glück man haben muss. Oder dass der Angler da stand. Weißt du, solche Sachen führen nachher dazu, ob du schaffst oder nicht schaffst. Ne?
Absolut, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich bin mir sicher, dass auch ein anderer Kamerad oder eine andere Kameradin in der Lage gewesen wäre, der Dame zu helfen. Ne? Aber ich glaube, so in der Schnelligkeit und auch, dass ich mir eben so gewisse Gedanken gemacht habe, was noch zu erwähnen wäre, zum Beispiel, als wir an der Einsatzstelle ankamen, war ja von außen nicht ersichtlich, sind da noch Personen drin, sind die so leicht zu retten, ist die Tür deformiert. Da hatte ich dann einen Kameraden angewiesen, die Atemschutz-Notfalltasche, die man als Feuerwehr für den Atemschutz-Notfall mit an Bord hat, mit zur Einsatzstelle zu nehmen, einen Lungenautomaten, eine Maske. Das hätte man dann unter Wasser auch zur Not einsetzen können, um sich selber Atemluft zu verschaffen oder jemand anderem Luft zu spenden. Das ist nicht der Zweck von einem Atemschutzgerät, aber technisch funktioniert es unter Wasser, das weiß ich. Das wusste ich eben von der Ausbildung. Also das waren alles so Gesichtspunkte. Natürlich war das aus meiner Sicht passend, dass ich dann vor Ort war. Ich bin mir sicher, viele andere hätten das auch geschafft. Aber insgesamt war das schon eine glückliche Fügung, glaube ich, dass ich ihr so schnell helfen konnte in dem Augenblick.
Das denke ich ganz oft. Es gibt ja auch Unfälle, meinetwegen nachts, Landstraße, da verunglücken Leute, keiner kriegt's mit. Die neuen Autos haben den automatischen Notruf drin zum Teil, die älteren nicht mehr. Wie oft kommt's vor, dass dann irgendwo verunglückte Menschen mit Fahrzeug in der Böschung liegen und das kriegt 2 Stunden keiner mit, ne?
Ja.
Also das ist dann, wenn da noch ein Angler daneben steht und dann noch der richtige Feuerwehrmann kommt, kann man 3 Kreuze machen. Ne?
Die Ermittlungen der Polizei ergeben später, dass die Autofahrerin den Unfall verursacht hat. In einer Linkskurve ist sie von der Fahrbahn abgekommen. Sie lenkt offenbar gegen und kollidiert mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer. Ihr Wagen fährt weiter über die Straße, die Böschung hinunter und landet schließlich auf dem Dach im Fluss. Für sie geht der Unfall glimpflich aus, jedoch nicht für den Rollerfahrer.
Man muss natürlich auch die Sicht des Verstorbenen sehen oder der Angehörigen. Es ist schon insgesamt ein sehr tragischer Einsatz gewesen, finde ich.
Natürlich, weil ne, du kannst die eine Frau retten, für den anderen nicht. Ne?
Ja. Auch wenn ich es gewusst hätte, ich wusste es da ja nicht, hätte das natürlich keinen Einfluss auf die Rettung gehabt. Ne? Aber das sind im Nachhinein alles so Gedanken, die man sich macht. Wir haben dann später nochmal eine Nachbesprechung natürlich gemacht, wie man das so bei solchen Einsätzen, die auch ein bisschen belastend sind, macht. Und haben das Ganze durchgesprochen, gerade auch für den Teil der Mannschaft, die sich um den Rollerfahrer gekümmert hatte.
Wie läuft so eine Nachbesprechung eigentlich ab? Wir haben das häufiger hier. Theresa wird's wissen aus der eigenen Feuerwehr. Macht man da einen Kreis und dann sagt man so, wer möchte jetzt was sagen? Oder wie fängt man denn so ein Gespräch überhaupt an?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also bei uns im Landkreis sind wir gerade dabei, so eine PSNV-Nachsorgegruppe ins Leben zu rufen. Das gibt es sonst bei uns bisher auch, ich glaube, von den Maltesern oder auch manchmal von ehrenamtlichen Seelsorgern, Pfarrern, Psychiatern. Aber in unserem Fall war es einfach so, dass der Gruppenführer sich hingestellt hat. Wir saßen einfach ganz normal in unserem Besprechungsraum und nochmal das Geschehene Revue hat passieren lassen. Man spricht da einfach nochmal drüber. Jeder hat nochmal, wer wollte, das so geschildert, was er erlebt hat. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich das auch nochmal, das, was ich euch jetzt hier heute erzählt habe, nochmal so ein bisschen aus meiner Sichtweise vorgetragen. Ja, und also mir persönlich geht es so, wenn man da einfach drüber geredet hat, das hilft einem schon. Ich hoffe, dass es ging den anderen Kameradinnen und Kameraden auch so. Und sonst ist da eigentlich mehr als so eine lockere Gesprächsrunde war das eigentlich nicht.
Ja, das reicht ja manchmal schon. Ne? Ich frage mich nur immer, wie fängt man an? So, weil ich meine, ihr wart alle in Action da. Und ja, wer macht den ersten Schritt und sagt, pass auf, ich habe das so und so gesehen. Ne? Oder gibt es da eine Art Moderator, der sagt so, Willi oder Petra oder Heinz, fang du mal an. Ne? So.
Also ich glaube, da muss man auch dolle so die Dynamik der Gruppe anschauen. Du kennst ja auch deine Truppe, weißt, wie sie so ist, ne? Und dann, glaube ich, ist dann so entscheidend in der Situation, wie mache ich es am besten? Spreche ich es jetzt locker an oder gehe ich nach fester Struktur, nach PSNV, was auch immer, ne?
PSNV ist psychosoziale
Notfallversorgung, ja. Und dann kann man oftmals halt auch aus den Augen auch viel lesen, ne? Also viele mögen ja vielleicht auch gar nicht sprechen. Du kennst deine Truppe, liest das in den Augen und sagst, alles klar, vielleicht rufe ich den morgen nochmal an oder so. Da gehört schon viel Feingefühl mit.
Habt ihr noch mal was von der Frau gehört? Irgendwie hat es geschafft, ohne Probleme, ohne Verletzungen. Habt ihr noch mal Kontakt gehabt? Man kennt sich ja oft auf dem Dorf. So.
Nein, die Dame kam laut Polizeimeldung aus einem etwas weiter gelegenen Nachbarort, so 20 Kilometer entfernt. Nein, da gab es keinen Kontakt. Also ich persönlich hätte mir auch mal gewünscht, einfach, also nicht, dass sie sich bedankt oder so, da braucht sie sich nicht für bedanken, das ist selbstverständlich, aber dass man einfach mal selber so ein bisschen in dieser für mich angespannten Situation noch mal sieht oder hört, was sie gefühlt hat und einfach zu wissen, okay, das ist jetzt in Ordnung für sie. Ich vermute mal persönlich, aufgrund dieser gesamten Lage, wo ja eben auch der Rollerfahrer ums Leben gekommen ist, hatte sie vielleicht andere Probleme, als sich da noch mal bei uns zu melden. Das ist völlig okay, aber schön gefunden, drüber gefreut hätte ich mich.
Ja, dieses nochmal, wir wollen keinen Danke, ne, sondern die einfach, wir haben so viele Fragen im Kopf, die beantwortet werden wollen. Das ist das mitunter auch belastend.
Du sagst gerade, ne, man hat Fragen. Kennst du selber, Theresa, aus deiner Erfahrung so Sachen, wo du sagst, da hätte es dir geholfen, wenn man mit dem Unfallopfer oder mit irgendeiner betroffenen Person nochmal gesprochen hätte?
Nee, aber das hatte ich ja schon in der einen Folge mal erwähnt. Also Fragen hast du immer. Was ist mit den Leuten passiert? Haben sie es geschafft? Haben sie es nicht geschafft? Ne? Ich habe bei dem Unfall mit dem Tiertransporter, wo die Tiere dann verendet sind, ne, hatte ich ganz viele Fragen. Warum ist das so abgelaufen? Weil ich das Bild auch noch nie so in diesem Ausmaß hatte. Es war jetzt nicht schlimm für mich. Ich habe schon sterbende Tiere gesehen. Pferde. Ich war früher Reiterin. Aber das in diesem Zusammenhang, es hat eine Frage für mich aufgeworfen und die konnten wir dann tatsächlich in so einer Nachbesprechung klären. Das war einfach, es waren Fachfragen, es waren einfach sowas Zusammengehöriges, die ich jetzt noch hätte mitgeschleppt, ne, als Beispiel. Ja.
Weil ich habe das immer häufiger hier das Gefühl, dass das ganz oft ein Thema ist, Rettungskräfte, Feuerwehrleute, die gerne Kontakt zu den Unfallopfern gerne nochmal hätten. Möglicherweise müssen wir da nochmal drüber nachdenken, ob es nicht irgendeinen Mechanismus gibt, dass man beide Seiten vielleicht nochmal zusammenführt. Also es setzt ja immer Initiative voraus, zum Beispiel vom Unfallopfer, dass man sich kümmert, wer hat mich denn da gerettet? Aber vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Automatismus, dass man Helfer und Retter und Opfer zusammenbringt. Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, die Hürde ist oft auch dann der Datenschutz. Ne? Wenn man selber aktiv jetzt im Krankenhaus oder beim Arzt nachfragt, dann darf der einem oder darf das Krankenhaus einem ja auch keine Antwort geben. Und wenn nicht das Opfer, der Betroffene, da aktiv auf die Retter zugeht, wüsste ich nicht, dass es da einen Automatismus für gibt. Aber ich glaube auch, also gerade auch in so Situationen, wo vielleicht unklar ist, hat derjenige überlebt oder nicht, hat er bleibende Schäden, geht es ihm wieder gut. Das stelle ich mir sehr belastend vor, das nicht zu wissen, diese Ungewissheit. Ne?
Das eigentlich kann es ja nur von der Seite des Opfers ausgehen. Ne? Das kann ja nie der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, der Rettungsdienst, die Polizei anfragen und die Leute in ihrer Privatsphäre stören. Wenn, müsste es ja immer quasi vom Opfer auf die Retter zugehen. Ne? Anders geht's, glaube ich, nicht. Ja, Matthias, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für diese Geschichte. Schön, dass du sie hier nochmal erzählt hast.
Ja, sehr gerne.
Danke dir, Matthias.
Sehr gern.
Tja, und wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei solchen Einsätzen wie heute ist natürlich auch die Polizei vor Ort. Und wir hatten ja hier auch schon mal einen Einsatz, bei dem die Feuerwehr auf einmal mitten in einem Kriminalfall stand, in einem Familiendrama nämlich. Guckt einfach in die Shownotes, da findet ihr das. Um spannende Polizeiermittlungen geht's auch im Podcast True Crime Hamburg. Der Podcast liefert exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit. Wie funktioniert zum Beispiel eine Mordkommission? Worauf kommt's bei verdeckten Ermittlungen an? Warum zählt bei vermissten Fällen jede Sekunde? Darum geht's, hört ihr alles in der ARD Audiothek. So, Theresa, was haben wir in der nächsten Folge bei uns? Auch Kriminalfall? Nee, ne?
Na, nee, da geht's um eine eingeklemmte Person, aber tatsächlich nicht in einen PKW eingeklemmt, sondern in einem Maishäcksler. Oh. Und wie die Kameraden es dann schaffen, die eingeklemmte Person zu befreien, das könnt ihr jetzt schon in der ARD Audiothek hören. Da gibt's die neuesten Folgen immer zuerst.
Maishäcksler,
Hört sich übel an, ne?
Ist es. Ja. Dann sagen wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle tschüss.
Ja, und passt auf jeden Fall auf euch auf.
Genau. Ich meine, wir erzählen hier immer so schlimme Geschichten, deswegen bleibt gesund und munter, kommt immer heil nach Hause, auch von euren Einsätzen zurück und ja, wir hören uns bald wieder.
Tschüss.
Macht's gut.